A2Go.
Der Podcast der Arturo Schauspielschule.
Bücher lesen, kochen, meditieren, backen, Yoga machen, eine Sprache lernen, ein Fahrrad aufmotzen, Spaziergänge tätigen. Wir haben in den letzten Wochen sehr viel Zeit gehabt, um viele Dinge auszuprobieren. Und viele von den Dingen, die ich gerade genannt habe, habe ich ja auch ausprobiert. Und es war auch sehr schön. Und dann gibt es ja noch für uns SchauspielerInnen oder angehende SchauspielerInnen eine Tätigkeit, die ein richtig schönes Hobby sein kann, die gleichzeitig aber auch ein bisschen Arbeit ist. Zumindest hat das unser Kameradozent Dennis Todorovic mal zu mir gesagt, dass Filme gucken auch ein bisschen Arbeit ist. Weil wenn wir uns das anschauen, dann ist das ja auch immer ein bisschen Lernerei. Also wir lernen dabei was. Und Filme gucken ist zurzeit eine wunderbare Tätigkeit, die wir alle machen können. Und deshalb wollen wir in der heutigen Podcast-Folge Filmempfehlungen aussprechen. Wir, das ist in der heutigen Runde die Kaya, der Costa mit K, die Jasmin,
Hallöchen,
und der Konstantin. Und ja, jeder von uns, jede von uns hat sich einen Film oder mehrere auch rausgepickt. Ich muss sagen, mir ist es ein bisschen schwer gefallen, mich auf einen zu reduzieren, aber ich habe es auch geschafft. Und wer von euch möchte denn mal anfangen und seine Empfehlung aussprechen?
Boah, shit, ey, sich auf einen zu reduzieren.
Ja, sei dir auch erlaubt, zwei Titel zu nennen.
Ja, also ich habe so viele auf der Liste, dass ich glaube, viele irgendwie noch gar nicht bei mir dran gekommen sind. Also spieletechnisch bin ich da halt ziemlich hinterher. Filme dagegen, wie du schon sagtest, das artet manchmal in Arbeit aus, aber es ist auch interessant. Gerade wenn man mal so einen guten deutschen Film findet, den man vollends unterstützen kann. Und wir haben tatsächlich einen Film aufbekommen, so als Hausaufgabe, in Kamera von Michael Schäfer. Mhm. Und der war super gut. Also Gladbeck hieß der. Der ist von 2018, glaube ich. Gladbeck,
okay.
Ja. Also das geht halt um das Geiseldrama, was da passiert ist in den 80ern, 88. Oh. Das ging damals absolut durch die Medien. Ich habe vorher, glaube ich, mal eine Doku darüber gesehen oder so, aber auch mit dem Film nochmal zusätzlich wirst du irgendwie da emotional total reingezogen. Und das liegt auf jeden Fall auch daran, dass die Schauspieler einfach super, super gut sind. Also du hast jetzt keine Sekunde bei Eltern, wo du irgendwie denkst so, ja, sind die jetzt ja aber nicht, sondern es ist halt irgendwie, es fühlt sich total echt an. Und du fühlst also sehr leicht mit den Opfern. Und es ist auch ein super Film für so Stockholm-Syndrom. Also für diesen Effekt, dass Leute Geiseln sich identifizieren mit den Tätern. Das passiert sowohl im Film, aber auch später bei der Besprechung in der Klasse hatten das irgendwie einzelne Leute, dass sie dann schon so richtig die Täter verteidigt haben. Das war sehr spannend.
Und wenn du sagst, super Schauspieler, sind es denn Bekannte oder also bekannte Gesichter, irgendwelche hochrangigen Namen, die man
ja,
kennt?
Ja, doch schon. Dann Alexander Scheer ist auch da drin.
Mhm.
Echt? Der weiß jetzt mehr als ich schon.
Ja,
glaube ich.
Und dieser Gerschak, wie heißt er mit Vornamen?
Alexander? Nein, du hast gerade Alexander.
Wo kann ich mir den dann angucken, den Film?
Ich glaube, Andreas.
Nein, also auf Amazon gibt es den.
Mhm.
Es ist ein Zweiteiler, also man sollte schon so 3 Stunden mitbringen dann dafür. Ja. Mhm. Aber ich fand halt auch die Nebenrollen sehr gut besetzt. Also es gibt halt so eine italienische Familie und dann einen 14-jährigen Jungen. Es ist halt so original, der Story, ne? Also dieser 14-jährige Junge ist halt ein Opfer und sitzt halt in diesem Bus, der dann später gekapert wird.
Mhm.
Und da verbringen die halt, ich glaube irgendwie den allergrößten Teil von diesem Geiseldrama drin. Also insgesamt sind es, glaube ich, 52 Stunden und 48 davon oder so in etwa verbringen die auch in diesem Bus. da pinkelt auch eine Frau irgendwie auf die Treppe, weil die nicht nochmal aussteigen lassen wollen. Also es ist schon so sehr miserabel, das kommt sehr, sehr gut rüber. Weil die hatten dann so gerade angehalten bei einer Tankstelle und da hatten die halt schon eher schlechte Erfahrungen mitgemacht. Also natürlich hat wieder überlegt, so ja, greifen wir nicht zu. Aber es kommt sehr gut bei dem Zuschauer an, dass es absolut Polizeiversagen ist, was da passiert. Und es ist nicht Alexander, es ist Sascha. Gerschak. Ja. Also es gibt halt die Täter, Rössner und Degowski und Gerschak spielt Rössner und Degowski ist Alexander Scheer. Und dann, warum wir auf diesen Film gekommen sind, war halt Martin Wuttke, den wir vorher bei Die Stille nach dem Schuss gesehen haben.
Sagt mir jetzt gar nichts. Okay, aber deine Filmempfehlung ist Gladbeck. Ein Film nach einer wahren Begebenheit und man muss, so wie es sich für mich sich angehört hat, ein bisschen Lust auf, also ein bisschen so in einer düsteren Stimmung sein oder auf harten Tobak sich vorbereiten.
Nichts mehr entspannen gedacht.
Ja. Vielleicht kann ich auch was dazu sagen, weil ich habe den ja auch gucken müssen dürfen. Und ich muss sagen, ich hatte gemischte Gefühle einfach danach, weil ich zum einen natürlich im Auftrag lernen die Schauspieler gefeiert habe, aber gleichzeitig haben die mich angewidert, weil die halt so gut waren. Also ich hatte da überhaupt nichts Stockholm-mäßiges tatsächlich. Und ich war danach echt sehr, ich war traurig, ich war echt mitgenommen und ich habe den Film zu Ende geguckt gehabt, mit der Doku danach auch noch, bevor wir in den Unterricht danach gegangen sind. Und ich war da irgendwie, ich hatte Wut, Trauer, ich hatte alle Emotionen irgendwie drin, die so negativ sind. Aber gleichzeitig muss ich echt sagen, die schauspielerische Leistung war echt grandios, also grandios. Mhm. Und was mich auch beeindruckt hat an diesem Film, ist auch, weil es eine wahre Geschichte ist, dass die original die ganzen Töne nachgesprochen haben, also auch die Medien, also es gab auch Interviews mit den Geiselnehmern während der Geiseldauer und das wurde alles so eins zu eins übernommen und das hat es sehr authentisch gemacht und ja, wenn man in so einer Stimmung ist, kann man das ja mal gucken auf jeden Fall. Ja. Ich habe mich hinterher auch gefragt, so, wieso muss man so einen Film machen? Also das war so eine Frage, die in mir hochgekommen ist, weil einfach so diese Geiselnehmer so einfach eine Art von Plattform bekommen haben, mehr oder weniger. Aber im Nachhinein habe ich dann auch so gedacht, eigentlich ganz gut, weil also es war jetzt nicht nur Polizeiversagen, es war auch einfach Presse, die einfach verhindert hat, dass es vorher, dass vorher zugegriffen werden kann. Mhm. Und danach gab es ja auch Gesetzesänderungen, so dass Presse nicht mehr behindert bei Ermittlungen. Und insofern kann das
Pressekodex.
Genau. Also, ja, wenn man das dann so sieht, dann ist es okay. Aber ich habe mich trotzdem gefragt, wieso muss man so einen Film machen? Gerade auch wegen den beteiligten Familien. Ne?
Ja. Ich würde gerne Ulrich Nöten noch erwähnen. Ich glaube, vielleicht ist der bekannteste in dem Film. Sehr wandelbar. Ich meine, ich kenne ihn, glaube ich, sehr gut aus dem Sams.
Bibi Blocksberg auch.
Ja. Und da ist er halt wieder so ein Polizeityp dann, also so in der Position, so ungefähr wie Martin Wuttke, irgendwo so ein hohes Tier. Das ist so bescheuert, weil das halt auch so durchwechselt, ne? Weil die ja immer weiter fliegen können. Das fängt da irgendwo da in Bremen an, aber dann übernimmt es ja irgendwann Nordrhein-Westfalen und die kommen fast so außer Lande. Also die wollen dann ja noch ins Ausland fliegen.
In Köln waren die auch.
Ja, in der Fußgängerzone.
Breite Straße.
Mit den Geiseln.
Jetzt hatte ja gerade Costa schon das Wort. Mach du doch einfach gleich mal weiter mit deiner Filmempfehlung, weil Gladbeck ist es bei dir ja anscheinend nicht geworden.
Nein. Nein. Ich hatte mir eigentlich in den Kopf gesetzt, auch einen deutschen Film zu gucken. Mhm. Einfach weil das ja unser Markt ist, mehr oder weniger. Und bin dann aber über YouTube, da schaue ich mir immer so Kurzfilme an, auf einen Kurzfilm gestoßen, der von der Idee her dann auch verfilmt wurde, auf Netflix. Allerdings ist das ein spanischer Film dann gewesen. Und der nennt sich The Platform oder auf Deutsch Der Schacht. Und,
oh ja.
Hast du ihn gesehen?
Ich habe ja, also ich habe so, ich habe praktisch, bei Netflix wird dir das ja dann so angezeigt, so was neu ist. Und dann habe ich das halt so in dieser Vorversion gesehen. Und ich fand die Vorstellung, also die Idee dieser Serie oder des Films oder was jetzt auch, ich weiß jetzt nicht, was es ist, aber fand ich richtig krass.
Okay, dann
ja, genau. Genau, also in dem Film geht es um den besagten Schacht. Das ist eine Art Gefängnis, wobei Leute auch freiwillig dahin gehen können. Und also genau, die tauschen dann etwas aus. Also die verbringen da Zeit und bekommen dann irgendwas dafür. Und der Hauptdarsteller, der nennt sich Goren, der geht da rein, weil er einen anerkannten Studienabschluss haben möchte. Mhm. Also sein Leben vorher wird nicht so genau erklärt. Auf jeden Fall wirkt er sehr mitgenommen und so, also verraucht. Und aber trotzdem intellektuell, sag ich mal. Genau, und er kommt da an und der Schacht ist so aufgebaut, dass es Ebenen gibt, ganz viele Ebenen. Später wird klar, wie viele es gibt. Und man teilt sich die eine Ebene mit einem anderen zusammen. Und in der Mitte ist halt so ein viereckiges oder rechteckiges Loch. Und da rüber oder dadurch kommt immer Essen pro Etage. Also eine Platte, sage ich mal, eine riesige Platte mit ganz viel Essen, also richtig Deluxe-Essen. Und genau, von Etage 0, 1, 2, 3 geht das immer durch, bleibt dann immer auf jeder Etage kurz stehen und dann können die Leute da essen. Und genau, es geht halt dann darum, dass wer ganz oben ist, hat natürlich das gute Essen und da bleibt auch viel übrig. Und je weiter das runtergeht, umso weniger Essen bleibt da über. Genau, und das hat alles eine große Symbolik. Also kann man natürlich auf Gesellschaft übertragen, die oben sind. Genau, also die unten sind, hängen davon ab, was oben übrig gelassen wird. Und genau, und das wusste der Hauptdarsteller nicht, Goreng. Und landet dann zunächst einmal auf Etage, was war das, 48 mit einem Insassen, mit einem anderen Insassen, der ist ein alter Mann und der ist auch so total genervt vom Leben oder hat ein bisschen mit dem Leben abgeschlossen und scheißt auf alles, mehr oder weniger, darum geht's da bei ihm. Und der erklärt ihm halt dann so, wie das Ganze so da funktioniert. Und genau, was ich vergessen habe, man bleibt immer einen Monat in einem Schacht und geht für 6 Monate rein insgesamt. Und jeden Monat wechselt man halt den Schacht und nach dem 6. Monat kommt man raus und bekommt das halt, was man bekommen hat. Ja, was passiert dann noch?
Wir wollen ja auch nicht so viel spoilern.
Ja, ich will nicht so viel spoilern, auf jeden Fall.
Aber es ist jetzt, also ich habe es jetzt nicht verstanden, also es ist eine Serie oder es ist ein Film?
Nee, ist ein Film. Ist ein Film. Film,
okay.
Genau. Und ja, da passiert ganz viele Sachen. Also das ist jetzt so die Grundsymbolik, ne? So Essen von oben, was übrig bleibt, kommt runter. Und aber da kommen doch ganz andere Symboliken und ich weiß gar nicht, ob ich die aufgreifen soll. Auf jeden Fall, ja, ich sag's mal nicht. Es ist sehr spannend zu gucken. Und ich kann den echt empfehlen, weil der auch einfach gut gemacht ist. Und ich bin Fan von spanischen Filmen. Das habe ich gemerkt. Auch hier Haus des Geldes habe ich auch gefeiert, obwohl ich die nicht so gut finde wie den Film jetzt. Aber generell, ich mag irgendwie spanische Schauspieler. Ja. Die haben was. Auch bei Victoria, diese eine Victoria, Spanierin, auch genial.
Die kann eh alles.
Kann ich empfehlen, auch wirklich in Originalsprache, also mit Untertiteln. Das ist sehr authentisch. Ich habe es kurz versucht auf Deutsch, aber das hat direkt nicht gecatcht. So. Und,
das ist auf jeden Fall eine spannende Thematik, finde ich. So vor allem das mit dieser Symbolik, wenn du sagst, mit der Symbolik oben, ne, haben die Leute alles zur Verfügung und die Unteren sind davon abhängig, was die Oberen sich alle nehmen.
Finde ich schon ziemlich gut. Und da wird noch mehr eingebaut.
Typisches Science-Fiction-Motiv.
Okay. Ja. Also, The Platform beziehungsweise der Schacht.
Genau.
Zu auf sehen Netflix. Auf Netflix. Mhm.
Okay. Wie immer keine logische.
Wie?
Wie immer nicht logisch übersetzt, so in Deutschland.
C'est la vie. Wer möchte denn weitermachen? Die Kaya meldet sich. Und die Kaya hat ja auch, wie sie mir vorhin schon verraten hat, was Heiteres, was Lockeres und Leichtes. Das passt gerade ganz gut. Ja.
Yippie! Und zwar den Film, den ich mir angeguckt habe, war die Susi und Strolch Realverfilmung. Ich glaube, zum Inhalt muss ich nicht viel sagen.
Nee.
Aber für alle, die ihn nicht kennen, ganz kurz zusammengefasst, es gibt eine Cocker-Spaniel-Hündin, die sich von ihrer Familie vernachlässigt fühlt, läuft daraufhin weg, trifft Streuner Strolch und sie erleben zusammen viele Abenteuer. Und das war's zur Zusammenfassung. Den Film müsst ihr dann gucken. Aber wer kennt ihn nicht, frage ich mich.
Ja, das stimmt.
Ich? Also, ich habe ihn nicht gesehen.
Entschuldigung?
Aber man kennt die Geschichte trotzdem.
Ich kenne nur die Spaghetti-Szene.
Kann ihn jemand rauswerfen gerade?
Ich bin leider hier.
Ja, auch kein Disney Plus.
Das kannst du doch vor Kaya nicht sagen.
Aber ja. Realverfilmung, also ist das so Realverfilmung wie König der Löwen, so einfach super authentisch animiert? Oder ist das wirklich, wirklich Hunde?
Ich glaube, es ist so, dass es wirklich Hunde sind und Katzen.
Okay. Auch Katzen auch. Das macht es schon mal interessanter für
Wobei
mich.
Wobei ich dazu sagen muss, es gab bisher von Disney keine Realfilmung, die ich gut fand, bis auf König der Löwen. Deswegen habe ich auch lange überlegt, ob ich ihn mal angucke, habe mich dann dafür entschieden. Und da gibt es auch einfach viel mehr Details als im Original, weil ich glaube, der Originalfilm geht 1:15 und der geht schon 2 Stunden. Das heißt, die haben viel mehr irgendwie kleine Storys reingepackt, was ich schon schön finde. Und ich kann ja mal ein bisschen was zu den Unterschieden sagen.
Ja.
Es gab ja ein paar Kontroversen beim ersten Film, unter anderem die Siam-Katzen. Dieses Lied von den Katzen wurde ja irgendwie als wahnsinnig rassistisch abgestempelt. Ja. Das wurde jetzt geändert, da war ich sehr positiv überrascht. Was ich auch spannend finde, ich sage jetzt einmal im Original, wird ja eigentlich nur auf die Tiere eingegangen. Ich glaube, wenn du die Menschen siehst, ist der Kopf immer abgeschnitten.
Ja, stimmt, man sieht nur die Beine, ja.
Genau, man sieht nur die Beine. Das ist jetzt im Realfilm auch anders. Und da ist zum Beispiel auch die Hauptdarstellerin dunkelhäutig und da hat Disney mehr oder weniger gezwungen versucht, irgendwie zu zeigen, ah, okay, wir öffnen uns jetzt. Ist mir aufgefallen, tatsächlich, dass Disney da irgendwie versucht, ein bisschen was rauszuholen. Wir haben ja auch gerade schon über Susi gesprochen, dass du die irgendwie furchtbar langweilig findest.
Ja.
Und das fand ich aber spannend, dass Susi nicht mehr so passiv ist, die ist eher sogar teilweise ein bisschen aggressiv.
Ja, gut.
Und das Strolch nicht mehr so forsch ist. Das Strolch halt auch so eine ganz emotionale Seite hat. Es gab sogar eine Szene, wo ich fast geweint habe, weil ich dachte, oh nein!
Ich habe jetzt noch eine Frage, wann kam das denn raus?
Susi und Strolch im Original war.
Nein, jetzt ist das Neue.
Das Neue, das kam mit dem Disney Plus Release raus.
Ah.
Und das finde ich auch schade, dass der zum Beispiel dann gar nicht in Kinos oder sowas läuft.
Weil ich glaube, das war irgendwie so ein bisschen unspektakulär, so der ganze Wirbel darum.
Ja, ich glaube, es wissen viele auch gar nicht, dass es den gibt. Also, wenn man
halt irgendwo in der Werbung gesehen, deswegen.
Ja.
Ja, aber das finde ich sehr schön, dass die Charaktere da facettenreicher dargestellt werden, weil, wie gesagt, ich habe gestern zufälligerweise lustigerweise den Teaser für den Originalfilm gesehen und habe da eben nochmal gemerkt, boah, ey, Susi ist so ein Opfer, die kann einfach gar nichts. Und bei Strolch dachte ich auch, was ist das für ein Schovi? Der hat Susi die ganze Zeit nur Püppchen genannt. Und ich dachte, so geht
okay, ja, und jetzt, das klingt komisch.
Jetzt gehen die aber halt irgendwie sehr ausgeglichen miteinander um.
Ja, schön.
So. Mhm. Und das fand ich halt echt schön. Und die haben halt auch diese klassischen Szenen, zum Beispiel diese Spaghetti-Szene, haben sie irgendwie drin behalten.
Ja, das und ist auch wichtig.
Diese ganze Schlussszene mit der Ratte, die ist auch irgendwie einfach schöner dargestellt. Und es war für Strolch auch eigentlich konstant eine Bedrohung da, dass du auch immer mit ihm mitgefühlt hast und dachtest so, nein, der darf doch jetzt nicht irgendwie gefangen werden. Und es war einfach immer so ein Puls darunter, das irgendwie für einen Disney-Film, sage ich mal, ganz schön war. Und ich finde es halt schön, dass Disney wirklich versucht, irgendwie auf
Diversität und keinen Rassismus und sowas zu setzen. Das hat mich irgendwie an dem Film...
Ja, Disney hat aber auch echt ganz schön viel gut zu machen, so aus den Sachen, die sie in den 90ern rausgebracht haben.
Wenn es nur mit der Klatsche kommt, dann ist es immer ein bisschen schmerzhaft.
Ja. Wir haben auch einige Charaktere komplett verändert. Zum Beispiel, es gibt ja den Jock, diesen kleinen schwarzen Terrier. Mhm. Das ist jetzt einfach eine Frau, die sich die ganze Zeit in Kostüm von ihrer Halterin malen lässt und das total geil findet. Wo ich mir dachte, das ist null mehr der Charakter, der es vorher war. Warum? Aber... Ja, ich glaube, man kann über den Film auch streiten, natürlich. Mhm. Vor allem über den Sinn dieses Films. Mhm. So. Aber ich glaube, man kann ihn sich gut angucken und dann kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. Ich war anfangs skeptisch, hat aber das Kaya-Siegel bekommen.
Das Kaya-Siegel, okay, sehr gut. Kaya-Siegel, ja, spricht ja schon mal viel für sich dann. Auf Disney Plus zu sehen.
Yes.
Okay. Jasmin, möchtest
du weitermachen? Mit Disney Plus kann ich gerne direkt weitermachen.
müssen wir vielleicht ganz kurz erwähnen, dass es hier ganz schön viel Schleichwerbung ist, diese Folge. Ne?
Tatsache.
Also wir haben jetzt Amazon, Netflix ja auch schon gehört, also wir müssen ja ganz kurz sagen, alles unbezahlte Werbung für diverse Streamer.
Ja, und es gibt auch andere tolle Dienste, ja, okay. Ne? Wie Netflix und...
Ja, das habe ich ja gesagt, kommen wir ja auch gleich noch zu. Okay, Jasmin, was
ist das? Ja, das Problem ist halt eben, dass man mittlerweile alles nur noch auf irgendwelchen Plattformen schauen kann. Ich konnte mich tatsächlich nicht entscheiden. Also ich werde jetzt zwei Sachen vorstellen. Mhm. Also einmal einen deutschen Film, einmal etwas von Disney Plus. Ich habe bei Disney Plus die letzten Tage mal reingeschaut. Ich konnte mich nämlich auch nicht entziehen, da Abonnement abzuschließen. Das ging einfach nicht. Ich muss das tun. Und habe mir die Imagineering Story angeschaut. Mhm. Also das Disney Imagineering, das ist eine Serie mit 5, 6 Folgen, wo es darum geht, wie sich Disney und Disneyland aufgebaut hat. Und man hat praktisch so ein Behind the Scenes.
Kaya schreibt direkt mit.
Warum habe ich das noch nicht gesehen?
Weiß ich auch nicht.
Und was zum Teufel ist falsch? Und ich rede weiter, es tut mir leid.
Kein Thema. Ich war halt einfach, es war nachts 2 Uhr. Ich hatte Langeweile, ich habe vor meinem Bild gesessen, habe das gemalt und dachte so, okay, das mache ich jetzt nebenbei und habe mir das rausgesucht. Und normalerweise, ich bin bei Disney immer so ein bisschen vorsichtig, weil es so ein riesengroßer Konzern ist auf der anderen einen Seite und ich möchte, dass die halt auch so alles so kapitalisieren. Aber ich war so geflasht von dieser Serie, also ich habe die erste Folge nur geschaut, die geht 64 Minuten lang. Und es wurde 2019 gemacht und wird halt erzählt, wie praktisch die Art Directors und die ganzen Künstler, die ganzen Macher dahinter, diese Verwandlung von Disney in den 50er, 60er Jahren so erlebt haben, wie sie mitgestaltet haben, wie Walt Disney über seine Grenzen hinausgegangen ist und vieles riskiert hat. Und dann wird gezeigt, wie Disneyland aufgebaut wird und welche Hürden es gab, welche Probleme und so weiter. Und das, was ich ganz toll an dieser Serie fand, also an den wenigen Folgen, die ich bis jetzt geschaut habe, ist halt diese Atmosphäre, die rüberkommt. Man hat dasselbe Gefühl, was man hat, wenn man in Disneyland ist, wie wenn man diese Serie schaut. Mhm. Also es ist so magisch, dabei zuzuschauen, einfach wie sie das so aufbauen, wie sie sich das überlegen und auch diese ganzen kleinen Dinge zu erfahren, die man halt sonst niemals sehen würde in den Filmen, in den Disneyländern und so weiter und so fort. Also ich fand es total toll. Ich habe am Ende geheult. Weil es einfach mich so emotional mitgenommen hat. Also wirklich ganz großes Lob daran. Ich würde gerne eine kleine Szene da spoilern und dann würde ich auch meine zweite Empfehlung raushauen. Mhm. Da gab es eine Szene, wo derjenige, der das Matterhorn im Disneyland in Anaheim gebaut hat, der ist ja mittlerweile dann auch über 90 Jahre alt, vor seiner eigenen Attraktion steht und so einen Mythos aufklärt, dass es da wohl einen Basketballplatz drin gäbe und sowas. Und das dann zeigt er praktisch, was im Inneren des Matterhorns sich befindet. Und dann gibt es da auch eine Wand, wo alle unterschrieben haben, die jemals da gearbeitet haben. Und dann fragt halt die Kamerafrau, ob er schon darunter unterzeichnet hätte. Und dann hat er gesagt, nein, ich habe ja hier nie gearbeitet. Und dann meint sie wieder, ja, möchten Sie denn unterschreiben? Und dann sagt er, ja, es wäre schon schön, immerhin habe ich es gebaut. Und dann sieht man halt, wie er dann auch so unterschreibt und ganz und nostalgisch wird und weint. Und das ist, ich weiß nicht, ich meine, ich fand es schon sehr authentisch auf der einen Seite. Und es war einfach so komplett unschuldig. Und das fand ich einfach echt extrem schön, so jetzt in der Zeit auch einfach mal sich damit zu beschäftigen. Ja. Das zu Disney Imagineering.
Okay, sehr schön.
Ich muss es gucken.
Also eine Serie, wenn man so ein bisschen der realen Welt entfliehen möchte.
Genau, ja.
Schön.
Mhm. Der zweite Film ist genau das Gegenteil. Der nennt sich Der neunte Tag und den kennen wahrscheinlich auch einige. Wir haben den zusammen in der Schule baut, teilweise. Der wurde auch von Michael Schäfer für uns ausgesucht, weil August Diehl eine der Hauptrollen spielt. Und es geht um den Zweiten Weltkrieg. Und da gab es bei uns sehr gespaltene Meinungen, weil Thema Zweiter Weltkrieg ist ja was, womit man sich als deutscher Mensch vor allem mit auseinandersetzt irgendwie. Vor allem in der Schule oder sonst wie. Und irgendwann hängt es einem irgendwie so zum Hals raus. Aber der Film ist 2004 entstanden mit August Diehl und Ulrich Mattes. Und da geht es um einen Priester. Ulrich Mattes spielt den Priester, der im KZ Dachau sitzt und mit seinen Priesterkollegen da eben arbeitet und dann halt auch die ganzen Szenen sieht. Und es wird dieser ganzen SS-Zeit, den Konzentrationslagern, wird nochmal sowas Religiöses aufgeputscht und wird der Fokus nochmal verlagert, eben von den Juden, hauptsächlich von den jüdischen Opfern hinweg zu den Priestern und Ähnlichen. Und dann gezeigt, wie die das so empfinden. Und dann wird er praktisch von August Diehl, der ist ein SS-Kommandant, wird dann praktisch aus dem KZ entlassen, um mit einem Bischof oder auf jeden Fall mit einem höheren Oberhaupt der Kirche zu sprechen. Und der soll dann eben die katholische Kirche davon überzeugen, dass es besser wäre, mit dem deutschen Staat eben zu kooperieren und diese Seiten des Nationalsozialismus eben auch im Kirchlichen aufzunehmen. Mhm. Und deswegen wird er dann halt, also Ulrich Mattes als dieser Priester, wird dann da aus dem KZ entlassen und darf in sein normales Leben zurück, unter diesen Voraussetzungen, dass er eben die Leute davon überzeugt. Und dieses Spiel, was sich zwischen August Diehl und Ulrich Mattes dann eben aufbaut und diese Art und Weise, wie er versucht, irgendwie das Ganze, also wie der Priester versucht, das nicht zu machen, aber er keine andere Wahl hat, weil er dann erpresst wird und so weiter, fand ich super spannend zu sehen. Also ich habe den Film zweimal geschaut und diese Atmosphäre, die da eben entsteht, war für mich sehr packend. Also auch eine ganz große schauspielerische Leistung. August Diehl, seitdem einer meiner Lieblingsschauspieler, so um die zu schauen, vom deutschen Film. Und also da war ich schon geflecht, was man da so sieht, auf jeden Fall.
Geflecht.
Ich
bin auch geflecht von August Diehl, der ist cool. Echt ein guter Schauspieler. Spannend.
Ist wirklich so, ne? Also auch wenn irgendwie dieses Thema Zweiter Weltkrieg einem manchmal zum Hals raushängt und sich sagt so, kenne ich doch schon alles gesehen. Dann gibt es einfach noch so oft andere Facetten, wo man sagt, krass, ja, diese Seiten gab es ja auch. Oder ne, diesen Blickwinkel von so einer Seite nochmal zu beleuchten, das ist einfach echt
mehr spannend. Da möchte ich kurz noch einen Filmnamen reinwerfen, weil der mir jetzt gerade in der Sekunde eingefallen ist. Den Film habe ich 2012, glaube ich, gesehen und der geht auch um den Zweiten Weltkrieg, aber aus der Sicht von einem französischen Mädchen. Und der Film heißt Sarahs Schlüssel. Mhm. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Guckt euch den einfach an, der ist großartig.
Sarahs Schlüssel, Empfehlung von Kaya. Und der neunte Tag, Empfehlung von Jasmin. Der neunte Tag, wo kann man den gucken?
Oh ja, das war ein bisschen problematisch. Wir haben den in der Klasse jetzt mittlerweile. Also wenn man sich für den interessiert, kann man sich den gerne ausleihen. Mhm. Es war nicht so einfach, den zu finden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also der läuft nicht auf irgendeiner Plattform oder auf Netflix oder Ähnlichem. Da muss man ein bisschen suchen. Und die Exemplare, die es gibt, sind auch relativ teuer. Das heißt, wir haben irgendwie sowas Gebrauchtes noch gefunden für 3-4 Euro. Falls sich da jemand für interessiert, wir haben den auf jeden Fall. Also einfach uns ansprechen.
Dann einfach an die in der U-Klasse. Ja, genau, an die Jasmin oder an die U-Klässler wenden.
Genau.
Okay.
Dann schicken wir den postalisch zu.
Und jetzt kommen wir zu meiner Filmvorstellung, die ist auch wieder ein bisschen heiterer. Und ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht total in die Schwärmerei und Träumerei verfalle. Weil eigentlich meine Filmempfehlung könnte mehr eine Schauspielerempfehlung sein, nämlich Timothy Chalamet.
Yes!
Ja. Und den Film, in dem ich ihn lieben gelernt habe, ist Call Me By Your Name. Der ist ja letzten Sommer, habe ich den im Open-Air-Kino schon gesehen. Und Open-Air ist ja dann immer schon etwas älter. Und da fand ich den noch gar nicht so, gut. Jetzt habe ich den vor kurzem nochmal auf Netflix geguckt. Da kann man den auch gerade sehen. Und ich kam einfach nicht mehr klar. Also dieser Film, der spricht mich persönlich auch in so vielen verschiedenen Aspekten an, dass, also der kann mich einfach nur abholen. Timothée Chalamet spricht Französisch. Sowas liebe ich schon mal einfach. Nur Französisch, Männer, die Französisch sprechen, da schmelze ich dahin. Timothée Chalamet ist ein junger 17-jähriger Junge, der mit seiner Familie in Italien lebt. Zumindest verbringt er in Italien immer den Sommer. Und sein Vater ist irgendwie Professor in Archäologie oder Ähnliches und braucht im Sommer immer Unterstützung von einem Studenten und einer Studentin. Und es kommt ein junger Mann aus Amerika, glaube ich. Oder ist er Engländer? Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall ein junger Student kommt zu ihnen ins Haus und verbringt den Sommer mit ihm. Und Timothy verliebt sich in diesen Mann. Und dieser Mann verliebt sich auch in Timothy, trotz des Altersunterschiedes. Und der Film spielt, glaube ich, in den frühen 80er Jahren. Und der Film ist unglaublich aufgeklärt dafür, weil die Familie total locker damit umgeht, dass ihr 17-jähriger Sohn eine Affäre mit einem Mann, der auch noch erheblich oder erheblich einfach älter ist als er. Und die Verbindung zwischen oder die Beziehung zwischen dem Sohn und den Eltern, die ist einfach total, ohne klischeehaft Bilderbuch zu sein, also wirklich einfach vorbildlich und total schön zu sehen. Ja, und der krönende Abschluss, warum mir dieser Film eben so gut gefällt, ist, weil er ja in Italien spielt und ich einfach auch der totale Italien-Fan bin. Und ich schmelze wirklich dahin, es ist wunderschöne Musik, es sind wunderschöne Bilder. Die Beziehung zwischen den zwei Männern, die ist so schön und so intensiv, dass ich jetzt manchmal noch daran denke und vorstelle, oh Gott, das ist so, wie kommen die darüber hinweg, dass die sich so sehr geliebt haben. Das ist einfach total toll. Und seitdem bin ich wirklich sehr großer Timothée Chalamet-Fan und habe auch noch andere Filme mit ihm geguckt, die ich empfehlen könnte.
Aber hast du ihn in Little Women gesehen?
Nee, den will ich noch gucken.
Den will ich auch noch gucken, aber Kino ist ja gerade nicht. Ja. Ich habe ihn aber jetzt auch
zu streamen.
Schon online?
Was war das? Little Women?
Ja. Und Beautiful Boy auf Amazon Prime zu sehen. Da spielt er einen Drogenabhängigen. Also dieser Mann ist für mich die Personifizierung der Durchlässigkeit. Ich kann nicht verstehen, wie man in diesem Alter so gut spielen kann. Es ist für mich unglaublich. Ich
liebe den Mann einfach.
24.
Ja. Aber er kommt irgendwie auch aus einer amerikanisch-französischen Künstlerfamilie und ist in so einem riesengroßen Haus nur mit Künstlern aufgewachsen. So, der ist einfach sehr frei in seinem.
Ja, und wenn du dir Interviews mit dem anguckst, ich finde, der wirkt auch immer so wahnsinnig bescheiden.
Ja, aber auch ja so bescheiden und total natürlich. Mhm. Und sagt halt auch selbst, er ist Schauspieler geworden, weil er nicht akzeptieren konnte, wenn er Filme geguckt hat, in die er so reingesogen wurde, dass er nicht Teil dieser Welt ist. Und deswegen ist er Schauspieler geworden. Das fand ich auch sehr süß.
Das ist eine coole Begründung dafür.
Ja, ja. Also Call Me By Your Name. Wunderschöner Herzschmerz. Ja, und zum Abschluss kommt dann nochmal eine Filmempfehlung für mich, aber eine vorausschauende Filmempfehlung. Für einen Film, der noch gar nicht da ist, den es noch gar nicht gibt und den ich auch selber noch gar nicht so im Kompletten gesehen habe, bei dem ich aber gerade ein Teil davon bin und ihn deshalb schon alleine deshalb empfehlen kann. Und zwar heißt der Future X Future X Society Lab. Das ist ein Film, den es ursprünglicherweise gar nicht geben sollte. Und zwar bin ich seit Januar ein Teil des Ensembles von Kimchi Brot Connection. Das sind vier junge KünstlerInnen, die alle an der Folkwang studiert haben und sich seit mehreren Jahren jetzt in der künstlerischen Szene in Köln bewegen und vor allen Dingen Physical Theater machen. Und im Rahmen des Sommerblutsfestivals tragen die immer auch ein Theaterstück dazu bei. Und bei diesem neu gegründeten Ensemble rund um Kimchi Brot, ein sehr diverses und inklusives Ensemble, haben wir uns seit Januar mit dem Thema Generationenmanifest, also soziale Gerechtigkeit, beschäftigt. Und mit der Frage, wie müssen wir als Generation, die jetzt auf dieser Erde lebt, leben, und Regeln festlegen, sodass die nächste Generation nach uns auch ohne Probleme und ohne Einschränkungen weiterhin auf diesem Planeten leben kann. Und es sollte eigentlich ein Theaterstück werden. Und aufgrund von Corona wird es jetzt eben ein Film. Und wir sind jetzt gerade dabei, diesen Film zu drehen unter ganz merkwürdigen Situationen. Also es gibt keine einzige Szene, wo wir alle als Ensemble da sind. Wir sind immer in kleinen Gruppen eingeteilt, tragen hinter der Kamera zumindest immer eine Maske und vor der Kamera halten wir dann den Mindestabstand ein, so gut es geht. Und Wahnsinn. Dieser Film feiert am 22. Mai Online-Premiere um 20.15 Uhr.
Was bedeutet denn online?
Auf der Homepage vom Sommerblut-Festival nehme ich mal an. Genau, einen Link habe ich jetzt noch nicht, aber ich nehme mal an, der wird auf dem Sommerblut-Festival-Homepage zu sehen und zu finden sein. Und dann gibt es noch drei weitere Tage, also der 22., 23. und 24., jeweils um 20.15 Uhr. Es gibt Rauch, es gibt Müllsäcke, es gibt Tanz, es gibt Party und es gibt echt geile und schräge Kostüme. Mehr dazu sage ich jetzt noch nicht.
Teasern.
Ja, genau. 22. Mai auf jeden Fall merken.
Vielleicht können wir das in unseren Linktree packen, den ich angelegt habe.
Wenn ich den Link dann habe, dann füge ich den hinzu.
Wir haben noch keinen Linktree, wir brauchen einen für unser Insta.
Das stimmt auf jeden Fall.
Ja.
Und ich hoffe, alle ZuhörerInnen hatten jetzt Zettel und Stift mit dabei, um sich alle unsere genialen Filmempfehlungen aufzuschreiben.
Hätten wir vorher sagen müssen.
Naja, wiederholen wir es nochmal schnell. Es war Gladbeck, es war Plattform,
der Schacht,
der Schacht, Susi und Strolch, der neunte Tag, beziehungsweise
Disney Imagineering,
Call Me By Your Name und für den 22. Mai Future X Society Lab. Ja, also jetzt mit diesen ganzen tollen Empfehlungen kann Social Distancing und der Lockdown auch noch einen ganzen Monat weitergehen, würde ich sagen. Ja, schon den Kopf. Okay, wir bleiben optimistisch und ich danke euch vielmals.
Alright.
Ciao.
Ciao.
A2Go.
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 A2Go. A2Go. A2Go.